neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen und heute ein, ja, Gast, den vielleicht nicht alle kennen, die meisten kennen ihn bestimmt. Hallo Hauke.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Für mich ist das natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, ein kleiner Fan-Moment, aber wir wollen nicht darüber reden, wie ich zu deinem Fan geworden bin oder so, sondern wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie du eigentlich zum Rollenspiel gekommen bist.
Eieieiei.
Genau.
Das warte mal ganz kurz, mal nur jetzt schnell, weil ich sehe keinen Ausschlag bei meiner Kurve bei Zencaster.
Ich sehe es aber.
Ah, okay, gut, sorry. Willst du das rausschneiden oder wollen wir neu anfangen? Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen.
Nö, das bleibt alles drin.
Okay, ja, dann fange ich einfach an, wie ich angefangen habe mit Rollenspiel. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau, aber irgendwann zwischen 12 und 14, 15 so, waren wir irgendwann bei einem Kumpel und dessen älterer Bruder hatte eine DSA-Runde. Und irgendwie war denen jemand ausgefallen und darum hatten die dann meinen Kumpel dazu geholt und der kam halt so schwärmend wieder und meinte, hey, das war mega cool und dann kann man ein Zwerg sein und sich ein riesiges Schwert holen, dann gibt's Drachen und Elfen und man kann das alles quasi machen. Und wir waren halt, also wir haben alle Videospiele gespielt und ich hatte, glaube ich, vorher auch schon mal grundsätzlich gehört, was das ist. Also so Pen-and-Paper-Rollenspiele, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob wir es damals schon Pen-and-Paper genannt haben, aber irgendwie so. Und dann haben wir gesagt, hey, wir würden das auch gerne mal machen. Und dann hat sein Bruder uns quasi in so eine Runde dazugeholt. Und so bin ich so das erste Mal damit in Berührung gekommen. Und relativ kurz danach sind wir dann irgendwie nach Oldenburg. Das war bei uns so mit dem Zug, keine Ahnung, halbe Stunde. Es war für uns eine Reise in die große Stadt. Und dann sind so Spieleladen. Eulenspiegel hieß der, glaube ich. Shoutout an den Besitzer, die Besitzerin von damals. Da sind wir rein und da hatte DSA noch so, ja, so Begrüßungsbögen. Das war halt wirklich so ein, ja, was war das, so ein 15-Seiter oder so? Und das war so das absolut Nötigste, was du an Regelwerk brauchst. 5 Archetypen-Charaktere, ich glaube, ein Söldner, Waldläufer und was auch immer. So, und dann konntest du halt losspielen. Und damit haben wir dann das erste Mal gespielt, bis wir uns dann irgendwann ein Buch leisten konnten und so.
Mhm. Ja. Ja, super faszinierend. DSA bin ich ja auch mit angefangen, vor rund 10 Jahren ungefähr. Und das war ja auch ganz spontan eigentlich, weil ein Kumpel von mir, der meinte, hey, wir wollen nächste Woche Pen and Paper spielen. Und dann habe ich so gefragt, ich sage, ey, habt ihr vielleicht nicht noch einen Platz frei? So, weil ich auch davon gehört hatte, dass es sowas gibt und ich sage, ich würde ganz gerne mal mitspielen, so ausprobieren zumindest, ne? Ja, und seitdem, ja, jetzt sind 10 Jahre vergangen und daraus ist auch dieser Podcast dann irgendwie so resultiert, ne?
Ja, ist ja, also ist auch ein geiles Hobby einfach, ne? Für mich ist auch so, dass ich nicht gedacht hätte, dass das in meinem Leben mal so eine große Rolle spielt, weil ich ja auch so, also ich bin dann irgendwann zu Cthulhu gekommen, weil das dann irgendwie, das war für mich so ein krasser Aha-Moment, weiß ich noch, weil ich das erste Mal dachte, oh krass, da fühle ich mich gerade viel mehr zu Hause noch, weil wir waren dann relativ lange in DSA. Ich glaube, 3-4 Jahre oder so. Und ich hatte so irgendwann so das Gefühl, also wir hatten dann auch so unser Regelwerk selber verändert, also irgendwie das Kampfsystem überarbeitet und die Initiative, weil ich das damals so für eine der Schwachstellen von DSA hielt irgendwie. Mhm. Und zu der Zeit habe ich auch noch gar nicht so viel geleitet. Also wir sind damals immer so rotiert, voll die scheiße Idee. Also wir hatten dann auch regelmäßig Runden mit Leuten, die überhaupt keine Spielleiterin sein sollten, so. Und dann kam Cthulhu irgendwann und super spät erst D&D. Ich bin ja wahrscheinlich auch einer der wenigen, der nicht so eine ganz große Liebe für D&D hat. Ich spiele das gerne und ich finde, das ist ein cooles System. So, aber ich persönlich bin jetzt nicht so, dass ich sage, oh, D&D ist das Geilste, alles, was ich schreibe, sollte in D&D oder so ähnlich sein. So.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Ich sehe das genauso, weil gerade für Einsteiger ist D&D einfach viel zu überwältigend.
Ah, krass, sehe ich auch so. Ich finde überhaupt nicht, dass das ein einsteigerfreundliches Regelwerk ist, auch so, weil es so extrem, auch da widersprechen Leute gern, aber ich finde, es ist sehr kampflastig. Also im Grunde baust du dir immer eine Kampfklasse, die auch andere Sachen kann, ist so ein bisschen mein Eindruck. Und immer wenn du was anderes kannst, musst du dafür Abstriche beim Kampf machen, gefühlt.
Genau.
Und das ist halt sehr schade, weil ich finde gerade Anfängerinnen, Anfänger, also ich weiß, meine erste Cthulhu-Runde war für mich so augenöffnend, weil irgendwie war das so, da waren wir auch bei einem Kumpel und der spielte, das war auch so jemand, den man so um 100 Ecken kannte, und der meinte dann, hey, wir spielen immer was ganz anderes, wenn ihr wollt, können wir eine Runde spielen. Und dann war wirklich so, hat er eine halbe Stunde sich hingesetzt und meinte, alles klar, du bist Fritz Müller, es ist 1920, wir sind in Berlin, brauchen wir nicht drüber reden, dass du keine 2,5 Meter hochspringen kannst. So, ne?
Ja,
das
ja, genau.
ist klar, was du kannst und was dich bewegt. Und ich wurde so, ach krass, alles, was ich über meinen Charakter wissen musste, wusste ich jetzt eigentlich schon. Und dann auch so die W100-Würfe und so, das hat mir so krass geholfen, so schnell reinzukommen in dieses Regelwerk, in die Welt und auch diese Idee, dass mein Charakter mir wichtiger ist als nur die Werte auf meinem Bogen.
So. Ja, du bist bei Cthulhu halt auch einfach viel näher, in Anführungsstrichen, an der Realität als bei DSA, ne? Und deswegen ist es ja einem nicht so fremd dann in dem Moment, ne?
Finde ich auch, also das hat mir auch später, als ich dann so an How to be Hero rangegangen bin, habe ich ja auch irgendwie mehr und mehr gemerkt, ist schon meiner Meinung nach besser für Anfängerinnen, wenn es deutlich leichter ist zu sagen, wer bin ich, und dann wähle ich halt einfach irgendwas, das diesen Charakter ausmacht, und alles andere ist nicht so wichtig. Also ist nicht wichtig, ob ich gut springen kann, wenn ich sage, ich kann gut nähen. So, das ist erstmal wichtiger, dass ich einen Charakter abbilde, mit dem ich identifiziere. Und ich sehe es wie du, DSA ist eine sehr dichte Fantasy-Welt, das finde ich so eine der größten Stärken an DSA, aber das macht es auch so schwer, manchmal für Neulinge dann einzusteigen in die Welt.
Aber das Schöne bei DSA ist auch, dass du kannst einen Fixpunkt nehmen, ich sag jetzt mal Garret oder ein Festum oder so, oder ein kleines Dorf drumherum. Ja, ja. Und du musst sie ja nicht komplett damit belagern mit Lore und Story und volle Pullereien, sondern vielleicht erstmal nur langsam rantasten. Das haben wir genauso gemacht. Ne? Wir sind in, jetzt muss ich überlegen, wo sind wir denn noch gestartet? Auf jeden Fall ganz typisch, klassisch in der Taverne. Und das so die Lore, die kam halt nach und nach. Mittlerweile einer unserer Spieler, das ist jetzt auch ein Spielleiter, der hat sich da so reingelesen in die ganze Lore und so. Und das ist so sein System. Das hat er sich zu seinem System gemacht, kann man schon fast so sagen. Und cool. Da ziehe ich absolut den Hut vor, ja.
Also ist ja auch so, glaube ich, dass man immer das System spielen sollte, in dem man sich zu Hause fühlt, ne? Weil ich glaube, ist nicht schlimm, wenn man mal nicht weiß, wie es weitergeht, aber ich glaube, gibt ja Leute, die lieben das, wenn sie sich dann ein Buch aufschlagen können und es genau nachgucken, und nach 10 Minuten geben sie dir eine 100-prozentige definitive Antwort. Und es gibt Leute wie mich, die sagen, mir ist jede Regel egal, es geht mir immer um die Geschichte und das Narrativ und den Flow des Abenteuers. Ich gebe einen Scheiß drauf, was im Regelbuch steht. So, und es gibt halt, glaube ich, Welten, die verkraften das besser und Welten, die verkraften das nicht so gut. So.
Ja, absolut. Bei mir steht auch ganz, ganz oben die Geschichte, und da gibt es auch ganz tolle Systeme für, einfach auch, die dafür geschrieben sind. Ne? Ich sag jetzt mal sowas hier, City of Mist zum Beispiel. Ne?
Das habe ich noch gar nicht gespielt, habe ich aber auch schon mal empfohlen bekommen. Ja, ich fand damals, für mich war irgendwie so, ich glaube, Shadowrun war für mich so ein krasses, das war schon, also ein bisschen ein Schockerlebnis, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, Shadowrun ist eine der besten Welten, die es so gibt. Hammergeile Idee, wenn du Shadowrun jemandem pitcht als Setting, sagen Leute, das klingt nach dem allergeilsten, was ich je gehört habe. Und gefühlt ist es nach einer Spielstunde, wollen die Leute nach Hause. So.
Okay.
Und ich finde, Shadowrun ist so ganz krass. Und das kann man lieben, ne? Also ich kenne Shadowrun-Gründen, die sagen, Alter, ich finde das das Allergeilste, einem Hacker eine Stunde dabei zuzugucken, wie er was auswürfelt. So. Und das ist auch eine der Stärken von Shadowrun. Das ist halt so, ne, das ist ja D&D on Crack, so. Also halt so super, super geil ausgearbeitetes Regelwerk. Super gut miteinander verankert alles. Es funktioniert richtig Hammer. Aber das ist halt mein Albtraum, ne? Also, dass ich halt da sitze und die ganze Zeit alles ist auswürfelbar und Spielende und Spielleitung sitzen im Grunde mehr so gemeinsam im Cockpit, anstatt dass sie gemeinsam mit dem Stift da sitzen. Ist manchmal so ein bisschen mein Eindruck bei Shadowrun. Ist vielleicht aber auch unfair. Ich habe, glaube ich, nur 3-mal Shadowrun gespielt oder so in meinem Leben.
Ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mich dieses Cyberpunk-Fantasy halt null catcht.
Ah, ist, glaube ich, auch... Kann ich auch nachvollziehen. Also Cyberpunk hatte ich damals auch. Das haben wir, glaube ich, einmal gespielt. Da hatte ich das alte Regelwerk und das wirkte einfach sehr aus der Zeit gefallen, glaube ich. Also als ich das erste Mal Cyberpunk aufgeschlagen habe, was vielleicht auch unfair ist, war es halt im Vergleich zu 2 Regelwerken mit DSA und Cthulhu, die ich damals viel gespielt habe, die beide regelmäßig überarbeitet wurden und so. Ne? Viel modernere Regelwerke einfach, und dementsprechend war der Vergleich vielleicht auch ein bisschen, aber ich habe mich so in das Cyberpunk-Buch reingelesen, dieses uralte, ne, aber damals relativ alte, und war wirklich so uiuiuiui. das wirkt halt nicht so, als ob das vor 10 Jahren, sondern eher so vor 20 geschrieben wurde.
Ja. Ja. Ist auch Geschmackssache, ne? Muss man ja auch mal ganz klar dazu sagen.
Voll, ne? Und gibt auch mit der Zeit, manchmal weiß man sowas später erst zu schätzen. Ne? Vor 5 Jahren habe ich mir das nochmal durchgelesen, gedacht, das ist schon ein geiles Regelwerk. Ne? Da sind ein paar richtig geile Ideen drin und man sieht schon doll auch so die Ähnlichkeiten in manchen Punkten zu Shadowrun oder anderen Regelwerken, die später oder zur gleichen Zeit kamen. So.
Ja, ich habe jetzt zum Beispiel, weil es gerade ganz gut passt, ich habe jetzt ein System, da habe ich vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen. Ich lese mir, wenn ich ein neues System kaufe, dann lese ich mir das durch und dann fällt mir beim Lesen schon ein, okay, das möchte ich in dieser Welt erleben oder solche Situationen möchte ich in dieser Welt meine Spieler reinschicken und so weiter und so fort. Und in diesem System, da kam gar nichts. So, ich habe das gelesen, ich habe so, die ist es ja immer so, dass die Welten erst immer so beschrieben werden. Und es kam keine zündende Idee. Und das war so traurig eigentlich, weil ich hatte das mitgenommen von der Convention und schwierig. Ja, und dann habe ich es erstmal wieder zur Seite gelegt und so wie du gerade schon sagst, beim zweiten Mal lesen oder so, dann werde ich wahrscheinlich doch irgendwie eine Idee bekommen, hoffentlich. Weil ich möchte dem schon also es ist halt so Sci-Fi-Setting. Hab's jetzt da, Ultima Ratio heißt das,
Cargo Punk. Das sagt mir gar nichts, kenn ich noch gar nicht.
Und das ist schade eigentlich, aber wie gesagt, ich werde es irgendwann nochmal eine Chance geben, auf jeden Fall.
Ich glaube, das ist natürlich auch so ein Spezialding, weil ich mittlerweile ja so selten Regelwerk und Welt verknüpfe. Also das ist super schlau und gerade wenn man tiefere Regelwerke spielen will, sollte man das wahrscheinlich sogar unbedingt so machen. Ja. Aber für mich ist mittlerweile so normal geworden zu sagen, hey, ist völlig egal, ich spiele irgendein Setting, ich baue dann Sim, also dann nehme ich sowas wie How to be a Hero und baue das halt um. Ne? Nehme dann 5 Module da rein, schreibe noch eine Regel um und mache das dann so, dass es irgendwie passt. So.
Ja. Ja, es gibt jetzt auch vor kurzem hatte ich einen zu Gast, Malte heißt er, der hat ein System entwickelt ohne Welt. Also quasi so wie How to be a Hero und das kannst du einfach auf jede Welt draufballern.
Ah ja, genau, so ist How to be a Hero ja auch entstanden. Ja, das war auch die Idee. Ein System, wie du sagst, völlig ein System ohne Welt, soll alles abbilden können. Wobei, das hinkt natürlich immer an bestimmten Stellen. Ich glaube, das muss man niemandem erklären, dass ein Einsteiger-Basisregelwerk, das gratis im Internet steht, ist nicht D&D. So, ne?
Ja, genau, also. Also nee, bei Endless Horizons ist es auch so, dass du hast halt noch mehr Optionen als bei How to be a Hero. Du hast so kannst viel mehr Fertigkeiten auswählen, Attribute zählen noch dazu und so weiter und so fort.
Also, ja, sowas gibt's alles, aber das sind halt alles irgendwelche Module, die du, ne, das ist ja ein Verein und das ist alles so optional, aber das ist natürlich nicht so durchdacht wie wahrscheinlich das System. Also.
Ja, genau. Also ich finde, wir haben auch tatsächlich bei uns an der Runde am Tisch, stimmt schon 10-mal oder so How to be a Hero ausgepackt, wenn es mal wieder schnell gehen musste, sagen wir es mal so.
Ja, ist ja auch die Idee, ne? Also.
Ja, genau. Und das ist einfach
super. Für mich auch immer so lustig, Leute sind immer so vorsichtig und ich bin, also das ist dafür gemacht, das Regelwerk. Ne? Ja, also, How to be Heroes damals ja aus dem, so ein bisschen aus den Learnings geboren, die ich aus dem Format mitgenommen habe. Ne? Weil das erste Regelwerk Tiers, das ich geschrieben habe, war ja so super viel Inspiration von DSA.
Ja.
Meiner Meinung nach hat das auch ein paar Stärken, die DSA meiner Meinung nach auch hat, nämlich dass zum Beispiel extrem schwer ist, sich zu verskillen. Zum Beispiel. Es ist super schwer, in Tiers oder auch in DSA einen Charakter zu bauen, der komplett gar nichts kann. Klar, ist immer möglich, aber es ist echt schwer, sich so eine richtige Vollgurke zu bauen. Weil das Regelwerk ist halt in so. Ne, es sind halt alles so Blocksysteme, wenn ich den nehme, kriege ich die Attribute dazu und das und es mag alles nicht mathematisch super geil sein, das ist halt das erste Regelwerk, das ich hier gemacht habe, aber halt auch viel draus mitgenommen und dann eben mit How to be a Hero, da war ich ja relativ schnell, war mir auch klar, ich würde das Regelwerk diesmal gerne so schnell wie es geht releasen, ich würde das gerne einem Verein schenken, damit es eben für immer gratis im Netz stehen kann und so,
Ja. Also wie gesagt, How to be a Hero ist auch, ich nutze das auch gerne für Anfänger zum Beispiel.
Ja.
Weil es ist, du kannst dir deinen eigenen Charakter bauen, das dauert maximal eine halbe Stunde mit einem Mann. Und es ist eigentlich ein super simples System,
Ja, auch für Kinder, ja. Ja. Na, es gibt mittlerweile, wenn man, also für Leute, die das interessiert, man kann auf die Seite auch gehen von How to Be Hero, da gibt es auch extra Unterkategorien für Kinder. Da gibt es noch angepasste Versionen vom Regelwerk, die noch simpler sind und so.
Ach krass, guck mal, so weit bin ich schon gar nicht mehr gekommen. Ich habe das
vor. Ja, hatten wir in der Zeit relativ viel, dass mir Leute so aus der Bildung geschrieben haben, irgendwie, hey, ich habe eine Schulklasse oder so und wir wollen dir irgendwie Pen and Paper spielen. Dann habe ich rumgefragt und dann haben mir immer Leute How to Be Hero empfohlen. Also sie hatten jetzt keinen Bezug zu dem Regelwerk, sondern das ist, glaube ich, auch so das Simpelste. Und weil es halt gratis ist, ne? Das darf es in jedem Bildungsinstitut verwenden. Im Öffentlich-Rechtlichen dürfen wir das verwenden, weil das halt unter der Wiki-Commons-Lizenz ist und so. Ne? Ja. Das heißt, musst dir keine Sorgen machen, dass das irgendwie Werbung ist oder sonst was. So.
Ja, absolut. Also das ist wirklich, ja, es ist ein schönes, kleines, schnuckeliges System, kann man einfach so sagen. Ist so. Wenn du jetzt so mal rückblickend auf deine Systeme, die du so bisher gespielt hast, zurückschaust, du hast jetzt gerade schon einige genannt, DSA, Cthulhu, Shadowrun und so weiter und so fort. Was sind so deine, ich sag jetzt mal ganz straight, Top 3, die du, wo du sagst, die kannst du immer wieder spielen?
Wahrscheinlich Cthulhu. Also ich glaube, der Tag, an dem eine Cthulhu-Runde mir angeboten wird und ich würde sagen, habe ich keinen Bock drauf, der kommt nicht. So, ich finde das Setting halt geil. Ich mag das Regelwerk, das ist immer, ich bin nie an Punkten, wo ich das Gefühl habe, jetzt nervt's mich oder so. Würfeln macht irgendwie immer Spaß und ich finde, das ist so einer der Punkte, die ich super wichtig finde, dass Würfeln sollte irgendwie immer Spaß machen. So. Das ist auch meine größte Kritik an meinem eigenen Regelwerk Tiers, da hat einfach Würfeln keinen Spaß gemacht und das nervt halt. Dann...
Das ist, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbreche.
Ja, klar.
Das ist aber tatsächlich so bei DSA einfach, finde ich, eine große Schwäche, dass man halt wirklich für eine Fertigkeit oder für eine Probe dreimal würfeln muss. Das ist finde ich, ganz, ganz schrecklich. Das ist
ja, es ist so ein Love-It-or-Hate-It-Ding. Ne? Das ist natürlich super hart an so alten Rollenspielen orientiert. Und die Grundidee finde ich auch smart. Aber bin auch gespannt, ob sie das noch mal weiterentwickeln und sagen, hey, es gibt jetzt hier mal eine Version, in der, und wenn sie einen eigenen Würfel benutzen, so, ne, mir im Endeffekt egal, ob sie sagen, wir bauen einen W30, einen W46, was weiß ich, so, und dann würfelt man damit, keine Ahnung, ob es da eine Lösung für gibt, aber ich sehe es wie du, ne, am Anfang dachte ich auch, geil, so viel Würfeln, Hammer, aber wenn das erste Mal einer von drei Würfeln nicht klappt, bist du richtig angepisst, so.
Ja. Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Der Uhrwerk Verlag, der bringt das jetzt Aventurien quasi in eine 5e raus.
Ne? Also, ich darf da nicht viel verraten, aber ich krieg da einiges mit.
Ah, okay. Ja, wem rede ich denn hier? Ja, klar.
Nee, so meine ich das nicht, aber jetzt so, man kennt sich, man grüßt sich, so kann ich es vielleicht sagen. Also, ist auch DSA ist eine Welt, bei der ich ehrlich sagen muss, die liegt mir sehr am Herzen. Ich finde. Und das soll nicht so böse gemeint sein, wie das vielleicht klingt. Das D&D ist ein Regelwerk, das mir Spaß macht. Ich finde die Welt mittlerweile fast erdrückend generisch. Also ich habe ganz selten, dass mich D&D-Geschichten überraschen. Und das finde ich total schade. Also ich habe super selten, ich spiele mit großartigen Dungeons & Dragons-Leitern, die tolle Geschichten schreiben. Ist sowieso irgendeine Gottheit, ein Zombie-König oder ein Necromancer. So. Und das klingt so kacke und das hat nichts damit zu tun, dass die nicht kreativ sind oder so, aber ich habe so das Gefühl, man kann andere Settings spielen und das soll überhaupt nicht böse gemeint sein, irgendwie in der D&D spielt, aber für mich ist die Welt zum Beispiel nicht so faszinierend, weil vielleicht ist das auch, weil es halt die Welt ist, die das alles erfunden hat, aber so DSA hat so eine geile, das hat so eine Essenz irgendwie, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber das ist so ein bisschen für mich wie so die Scheibenwelt-Romane. So, das hat so, wenn ich in diese Welt komme, das hat so ein so ein bisschen so eine geile Kartoffelstampfer-Ästhetik, die ich total gerne mag. Und ich finde zum Beispiel so, Warhammer hat das auch, dass die Welt sich nach was anfühlt. Ja. So, und das ist manchmal auch nicht irgendwie super gepolished und nicht super perfekt und so, aber das mag ich daran.
Ich glaube, du meinst, also ich glaube, wenn ich das so raushöre, dass da in den beiden Systemen, Warhammer und DSA, ein Stück weit Normalität drin steckt, vielleicht einfach.
Kann sein. Also so. Ich mag auch, dass die. Ja, die sind halt manchmal auch so, so dumm das klingt, DSA ist halt so richtig, so wie ich mir vorstellen würde, wie jemand deutsche Fantasy schreibt. Und das finde ich charmant an DSA. So, also ich finde das halt einfach charmant, dass sich das anfühlt wie, da hat sich in Mitteleuropa jemand hingesetzt und sich eine Fantasy-Welt überlegt, in der ist ein Bär immer noch ein Bär. So, und das finde ich irgendwie ganz geil auch an der Welt. Und in Warhammer ist halt alles mega krass und der allerhärteste Superficker, so. Und alle treten über Köpfe ein und alles ist immer Blut und Götter und böshaftig und so. Und klar, da kann man auch sagen, Flair, hast ja eben gesagt, das ist dann ja irgendwie generisch. Und aber Warhammer ist schon wieder so over the top generisch, dass ich es wieder interessant finde. Mhm. So, weil gerade auch so Warhammer 40k, das ist ja dann so ein spannender Twist. Und darum würde ich fast auch sagen, jetzt kommt wahrscheinlich was Überraschendes in meine Top 3, ich bin im Moment super fasziniert von Mordheim.
Mordheim?
Mordheim ist, also es gibt Nekromunga und Mordheim, oder Nekromunda heißt es, glaube ich. Das ist was, das sind die Tabletop-Rollenspiel-Vorgänger von Warhammer 40k und Warhammer Fantasy. Im Grunde ist die Idee von Mordheim, du bist in der Stadt und in dieser Stadt ist Warpstein runtergefallen, das heißt alles noch nicht so, und jetzt ist die Welt total scheiße, alles ist schlimm und es gibt Bösewichte und es gibt Skaven, alles, was man so aus Warhammer Fantasy kennt, gibt's. Und du hast eine Warband, so eine, nennen wir es jetzt einfach mal eine Party, und mit deiner Party, also deiner Gruppe, die baust du zusammen, das sind Miniaturen, die haben aber Hintergrundgeschichten. Jeder dieser Charaktere hat eine Geschichte und was erlebt und alles, was diesem Charakter passiert, geht auch mit in die nächste Runde. Wenn dein Charakter verletzt wird, hat er einen Arm verloren, dann hat er keinen Arm mehr. Dann schneidest du dieser Miniatur den Arm ab. Und wenn er das nächste Mal kommt, hat er keinen Arm.
Ach du Scheiße.
Und das sind permanente Dinge, so wie in der richtigen Pen-and-Paper-Runde. Ne? Also wenn innerhalb dieser Runde ein Skaven super schlimm jemanden verwundet, dann kann das sein, dass der stirbt und dann ist der weg. Und wenn der ein tolles Schwert findet, dann nimmst du ein Schwert und baust das mit an deine Miniatur dran. Und mit diesem Schwert geht der dann nächstes Mal in die Runde. Und dieses Schwert hat dann eine Geschichte und der Charakter entwickelt sich weiter und so. Und ich habe jetzt erst zweimal das Vergnügen gehabt zu spielen, weil ich erst seit einem Jahr so eine Faszination dafür entwickelt habe. Ja. So, aber aktuell ist das so mein Highlight-Ding, wo ich sage, wenn mich jemand fragt, sofort, Alter. Mordheim, richtig geil.
Das klingt auf jeden Fall meiner Meinung nach, das ist spannender als dieses klassische Warhammer 40k, was man so.
So ging's mir auch. So, dass ich halt Warhammer cool finde, aber nie so richtig die Faszination dafür hatte. Mhm. Man muss dazu sagen, Mordheim ist, glaube ich, vor 20 Jahren schon eingestellt worden oder so. Das heißt, die Regelbücher, die man kriegt, sind alle so, das ist alles Fanarbeit. Ne? Es gibt mittlerweile Fans, die haben neue Warbands dafür gegründet, weil am Anfang wählst du eine Fraktion, so wie du einen Charakter wählst. Und jeder, der Pen and Paper spielt, wird relativ schnell, glaube ich, wenn man das so ein bisschen abstrahiert, die Parallelen sofort erkennen. So, alles klar, die haben so einen Lore-Hintergrund. Es gibt dann aber ein Punktesystem und anhand dieser Punkte wähle ich aus, nehme ich mir lieber drei kleine Mönche oder einen großen Ritter. So. Und die packe ich dann in meine Party und dann schreibe ich denen so Hintergrundgeschichten. Und dieser Fantasy-Part steckt halt im Anmalen. Und ich glaube, das ist was, das bei Warhammer fast immer so ein bisschen untergeht, da wie viel Kreativität und Fantasie da eben auch darin steckt, wie genau deine Armee aussieht und wie du die gestaltest und so.
Ja.
Und das mag ich daran total gerne. Und darum ist das auch so eine Idee, die mich gerade nicht so richtig loslässt, so das in noch einen Ticken weitergedacht.
Ich habe, glaube ich, genau nach so einem System gesucht, weil ich unbedingt Tabletop ausprobieren möchte. Aber wie gesagt, bei Warhammer ist es halt so, ja, du baust da deine Truppen auf und dann spielst du 3-4 Stunden, dann musst du vielleicht auch Feierabend machen, weil du vielleicht morgens früh raus musst oder so. Und ich glaube, bei sowas, ich glaube, das könnte bei uns am Tisch tatsächlich etwas besser werden als.
Dann riesen Shoutout, aber auch so die Kampfarena ist halt diese Stadt, Mordheim. Ja. Ja. Und das ist modular und du musst dir dann auch nicht jedes Mal ein neues Kampffeld bauen oder das langweilt dich, sondern du hast halt so modulare Teile, die du dir gebastelt hast und die baust du halt immer neu zusammen, ne? Und wenn du mehr spielst, machst du halt mehr so Teile und so. Weil du bist irgendwie immer in einem anderen Teil dieser Stadt einfach. Und Nekromunda ist das in Warhammer 40k. Das ist, glaube ich, auch sehr ähnlich. Aber ne, mich hat ein Mordheim irgendwie mehr gereizt, weil ich diesen Fantasy-Aspekt mag und ist halt so saudüster. Also es gibt im Grunde keine guten, außer ich glaube, es gibt so eine Fraktion, das sind so die Sisters of irgendwas. Das ist so die einzige gute Fraktion. Alle anderen sind Plünderer und schlecht und es ist halt auch so faszinierend, eine Welt zu spielen, die so böse ist.
Ja, so. Ja, absolut. Ja, mir gefällt dieser Aspekt, dass du halt wirklich so eine Gruppe hast von diese Party und dass du dann diese einzelnen Charaktere da drin, die eine eigene Lore haben, dass das alles so weitergeht, Arm abschneiden und so weiter. Ja, aber das gefällt mir sehr gut.
Man muss aber hart gesotten sein, weil das ist halt Permadeath, ne? Und du kannst ein einziger Würfelwurf kann dich eine Gruppe kosten, die du seit 2 Jahren spielst. So, ne?
Ja.
Das ist einmal richtig hartes Würfelpech, hast ein Risiko nicht richtig eingeschätzt und dann war's das, dann sterben die alle.
Ich meine, das kann dir in einem DSA-Universum mit einem Charakter, den du seit 10 Jahren spielst, auch passieren, ne?
Ich finde das auch anreizend. Also das Thema hatten wir neulich auch mal, ne? Das so, wie geht man damit um? Es gibt ja Leute, die wollen ihren Charakter nicht so gerne sterben lassen. Und ich finde meistens, wenn ich einen Charakter richtig gern habe, hat er auch einen guten Tod verdient, so doof das klingt. Ja. So, und wenn das dann passiert, dann passiert's. Und dann, solange genug Raum dafür da ist, dass ich das auch verarbeiten kann, finde ich das total fair. So.
Ich habe da ein ganz gutes Beispiel, weil mein allererster Charakter, Glasil, ein Wundarzt aus dem Bornland.
Stimmt, Wundarzt, das war, glaube ich, auch was ich mal gespielt habe. Das ist eine geile Klassenbeschreibung. Aber das ist schon für mich DSA, Wundarzt, schon so eine geile Klasse. Also super geil.
Der hatte dann auch, ich war voll drin. Ich hatte mir das den Archetypen so aufgeschrieben und habe dann auch, weil ich dann auch Nachtschicht hatte, die Nachtschicht über eine komplette Lore für den geschrieben und so.
Ah, geil.
Und der hat eine Ausbildung gemacht bei einem Wundarzt, der ist auf der Reise nach Andergast, genau. Die sind vom Bornland nach Andergast gereist und auf dieser Reise.
Da kommen
Reise
diese Schwerter her, ne? Der Andergaster oder so?
Der Andergaster Ritter, ja.
Ah, so irgendwie so, ne? Kommt irgendwas Berühmtes, wusste ich noch.
Genau, und dann hat Glasil auf der rechten Hand den kleinen Finger verloren bei einem Versuch, einen Kalb zu gebären, so, also rauszuziehen und so. Da hat er ganz doof eigentlich nur einen Finger verloren, was natürlich dann auch irgendwie zeigt, okay, vielleicht ist er dem Namenlosen nicht ganz abgewandt, so ein auf den. Und dieser Charakter ist 4-mal gestorben. Der ist jedes Mal wiederbelebt worden.
Ist ja auch so ein Ding, dass die immer noch wiederbelebt werden können.
Genau. Also wir haben da so eine Homebrew-Regel eingeführt. Wenn du auf Balsam Salabunde eine 1 würfelst, dann belebst du den Charakter mit Full Life wieder. Punkt.
Gott, den habe ich auch. Ja, ich habe so lange nicht DSA gespielt. Balsam Salabunde, stimmt. Das ist alles so geil, ey. DSA sind so geile Begriffe auch und so. Ja. Ist natürlich vielleicht auch, weil es unsere Muttersprache ist, aber das ist natürlich irgendwie, hat nochmal so ein extra Flavor. So.
Ja. Und wie gesagt, und damit ist er halt eben 4-mal wiederbelebt worden. Und mittlerweile sage ich auch, also als Spieler, der den Charakter wieder spielt, ich weiß nicht, ob Glasil jetzt nochmal wieder Bock hat auf ein Abenteuer, weiß ich jetzt nicht. Weil nochmal sterben und dann vielleicht nochmal wiederbelebt werden, hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Ne?
Finde ich auch interessant, ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwann mal was gespielt, das hatte so ein Traumasystem, wo das halt war, immer wenn es so extreme Erfahrungen gab, konntest du das wie so einen Hintergrund zu deinem Charakter hinzufügen. Ja. Und es gab so einen Punkt, an dem dir die Spielleitung anfing zu sagen, also mit 3-mal ein Trauma ist vielleicht mal gut gewesen und du würdest lieber auf dem Bauernhof. So.
Ja, genau.
Finde ich auch eine interessante Lösung, zu sagen, es gibt Charaktere, irgendwann ist gut gewesen, ne? Da haben die genug gesehen.
Ja, genau. Er hat es ja nun mal auch, also Glasil hat es nun mal auch gesehen bei einem seiner Kumpels, Freunde, Abenteuergefährten, wie auch immer. Da hat der Magier oder der Elf war es, glaube ich, eine 20 auf Balsam Salabunde gewürfelt und ist dementsprechend dann zu einem Untoten geworden. Also auch wiederbelebt, aber untot.
Ah, schön.
Ja? So, und das war dann halt eben die Kehrseite von dem Ganzen.
Ah, krass. Achso, ein drittes muss ich noch.
Genau.
Ich glaube, das dritte wäre D&D, auch wenn ich das eben so, ne, aber ich spiele an sich immer gerne D&D. Ich kenne einfach sehr viel gute Spielleitungen, so gerade mit Snorio, mit dem ich oft spiele, ist einfach ein sehr guter D&D-Leiter. Und wenn ich als Spieler dabei sein darf, sofort, als Spielleitung ist es nicht ganz so leicht, mich zu überzeugen, weil ich D&D einfach selber nicht so super gerne leite. So.
Ja. Also ich durfte auch in den Genuss kommen, D&D zu spielen und das gefällt mir tatsächlich auch sehr gut. Ich würde es aber nie leiten.
Ja, es geht mir ähnlich. Es ist nicht ein System, das ich gerne leite, persönlich.
Ja, genau. Ja, sehr schön. Cool. Hast du denn noch irgendwie was auf dem Stapel der Möglichkeiten, so haben wir es hier eingeführt im Podcast, auf dem Stapel der Möglichkeiten, wo du sagst, das muss ich nochmal spielen?
Ich würde, glaube ich, irgendwann gerne noch mal eine Runde Cyberpunk spielen. Dann, ich habe noch nie Pathfinder gespielt. Ich habe es schon gesehen und mir natürlich schon mal online Runden angeguckt und so, weil es auch so oft empfohlen wird. Mhm. Aber einfach noch nie dazu gekommen, so richtig. Auch natürlich, weil es eine Zeit gab, in der ich sehr selten als Spieler eingeladen wurde. Also, wenn Leute mich gefragt haben, gingen sie immer davon aus, dass ich als Spielleitung kommen möchte.
Ach so.
Und so blöd das klingt, ist natürlich für mich ein bisschen so geworden, dass das ist natürlich irgendwann Arbeit. So, ne? Also, Runden leiten fühlt sich leider nicht mehr so an, wie es früher war, sondern es ist für mich mittlerweile einfach ein Job. Und wenn mir jemand sagt, ich darf eine Runde leiten, dann ist es eher so, alles klar. Ne? Dann ist wie bei sich die Bude streichen, wenn man Maler ist. So, ne?
Ja, ja, genau.
Ist jetzt nicht, dass man nicht gut darin ist, aber es heißt jetzt nicht, dass es einem deswegen automatisch Spaß macht, wenn man das auf einmal jetzt privat machen, auch noch machen darf. So. Was auch vielleicht doof klingt, aber ich bin lieber Spieler mittlerweile als Spielleitung. Für die Arbeit leite ich gerne und in den Runden, die ich so leite, auch total, aber privat fällt es mir immer schwerer und schwerer, mich da zu motivieren, muss ich ehrlich sagen. Leider.
Glaube ich, absolut. Also ich bin jetzt auch jetzt in der zweiten Runde, also wir wechseln eigentlich immer durch, so wenn wir eine Kampagne durch haben und aktuell leite ich jetzt das zweite Mal hintereinander, was absolut nicht schlimm ist, aber ich halte es mir tatsächlich gerade ein bisschen sehr viel auf, wo ich sage, okay, ich sollte vielleicht einen Gang runterschalten, weil ich halt Familie habe und so weiter und so fort. Ich bin jetzt zum Beispiel hier in Jufu tätig, dass ich da alle 3 Wochen eine Spielrunde leite für Kids, also für Jugendliche halt eben, ne, denen das halt eben zu zeigen, dass was es da so gibt und so. Dann der Podcast, dann noch die eigene Spielrunde, die ja dann auch noch geleitet werden möchte. Und ich mag das unheimlich alles. Also nicht, dass irgendjemand falsch versteht. Ich mache das unheimlich gerne. Also gerade diesen Podcast auch, ne? Weil ich einfach so viele Leute kennenlerne, jetzt auch dich endlich mal treffe so. Ich mag das. Aber
voll, also ist ein super, super cooles Hobby, ne? Das ist, glaube ich, auch immer so. Ich glaube, was ich interessant finde, ist, vielleicht nehme ich das auch nur so wahr, aber es ist sehr selten zum Glück immer noch im Hobby, dass es so eine Konkurrenz und also innerhalb des Hobbys gibt, was verschiedene Regelwerke betrifft. Also ich habe, glaube ich, selten mal mit wem über irgendwas diskutieren müssen, wo jetzt jemand ein absoluter D&D-Hardliner war oder jemand sagt, Cthulhu ist das Allergeilste. So, ich glaube, vielleicht Shadowrun muss man lieben, um das zu verteidigen. Aber so, also jetzt auch da ernst gemeint, glaube ich nicht. Und das mag ich auch einfach sehr gern. Das Hobby wächst weiterhin, aber es fühlt sich halt nicht so an, dass es in einem Part des Mainstream angekommen ist, wo es dem Hobby schadet. Und das finde ich ganz gut. So. Ja. Ich weiß auch noch, in den ersten Jahren, also irgendwann, ich weiß noch, da hatte ich mal ein Gespräch, darf wahrscheinlich sagen, mit wem, ist auch nicht so relevant. Da hatte ich ein Gespräch mit einem Verlag, da ging es auch um Regelwerke und so. Und das war das Jahr, als wir How to Be a Hero online gestellt haben. Und in dem Jahr war How to Be a Hero das meist runtergeladene Regelwerk der Welt.
What? Alter.
Die Zahlen sind nicht so beeindruckend, wie man dachte. Also vor so 5 bis 10 Jahren war es immer noch so, dass das extrem geringe Zahlen waren, wer eigentlich sich so ein Regelwerk kauft. Das Hobby ist schon immer noch verhältnismäßig Nische. Und man dachte dann euch jetzt, und auch so mit Stranger Things und so, klar, kommt D&D im Mainstream an, aber D&D ist halt so ein Gigant im Verhältnis zu vielen anderen Regelwerken, dass man so ein bisschen vergisst, wie klein zum Beispiel ein Cthulhu in Deutschland ist oder so. Ja. Ne? Und wie viele Leute dann auch so ein Regelwerk runterladen und so. Und Größe in Europa, ich habe in der Welt gesagt, schön, in Europa. Und dann hatten wir dem Jahr halt How to Be Hero gelauncht und kam ich halt in dieses Meeting mit so Downloadzahlen und die waren völlig hin und weg, ne? Die meinten, das konnten sich überhaupt nicht vorstellen, dass so ein Regelwerk so oft runtergeladen wurde. Da kann man, glaube ich, auch sagen, da hatten wir, glaube ich, irgendwas um die 45.000 Downloads oder so bis zu dem Zeitpunkt in dem Jahr. Und das ist damals extrem viel gewesen für so ein Regelwerk. Klar, ist auch gratis, ne? Kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber das war für mich halt so interessant, um mal eine Zahl zu hören, wie viel so ein Regelwerk wie, keine Ahnung, Cthulhu sich verkauft oder so. Und das war damals, glaube ich, extrem günstig. Das war, glaube ich, das erste 20-Euro-Regelwerk oder so. Das hat, glaube ich, 19,90 irgendwann gekostet. Und das war damals so extrem günstig im Verhältnis zu anderen Regelwerken. Ist auch super spannend, sich das so vor Augen zu führen. Das ist auch, wenn sich das Hobby so krass wachsend anfühlt, immer noch verhältnismäßig eine Nische, sobald man von der D&D weggeht, sozusagen.
Ja, das ist auch tatsächlich ich rede D&D nicht schlecht. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist halt einfach null einsteigerfreundlich. Also aus meiner Sicht, und ich kenne auch mittlerweile ein paar, die das genauso sehen. Und ich gehe dann halt eben dahin und leite sowas wie Dieseldrachen. Das hat so ein bisschen auf dem Savage Worlds System sich sehr viel abgekupfert. Oder ich nehme jetzt zum Beispiel Adventure Islands habe ich jetzt ein Kurzabenteuer, so ein One-Shot für geschrieben. Das ist so ein Piraten-Setting, wenn man so will.
Das kenne ich, glaube ich. Da hatte ich irgendwie, eine Probe davon geschickt. Das fand ich ganz cool. Aber ich mag auch Piraten-Settings.
Ja, ich auch.
Also ich habe damals Siebte See mal gespielt, das mochte ich auch. Die haben, weiß nicht, ob du, hast du das mal gespielt?
Nee, noch nicht. Bin ich noch nicht
zugekommen. Ah, das, was an dem System geil war, die haben so ein Epic-System. Das heißt, wenn du irgendwas hammergeil beschreibst, kannst du extra Würfel bekommen.
Ah, geil.
Also, weil die das halt ausstrahlen wollten, so wenn, also wenn du jetzt in einer Kneipe bist und sagst, hey, ja, dann schieße ich dem Typen seine Waffe aus der Hand, kann man machen. Wenn du aber sagst, nee, spring hoch, schrei laut, das ist das letzte Mal, dass ihr mich lebend seht, schwing mich an den, irgendwie an den Kronleuchter, hangel mich rüber, trink dabei mit einer Hand und schieß mit der anderen ihm den irgendwie Zeigefinger ab. Kannst deine Spieler sagen, alles klar, ist schon ganz geil, hier hast zwei extra Würfel.
So. Ja. Ja, das, ich finde, die Idee hat Dieseldrachen auch, der wird da beschrieben als Moduswürfel. Der steigert sich von W4 bis zu einem W12, je nachdem, wie du deine Umgebung mit reinnimmst in die Beschreibung.
Ja, ja.
Und also wirklich ja so ein bisschen den Rollenspieler aus hier rauskitzeln, um die Szene halt genau zu beschreiben, ne?
Ja,
das finde ich ganz gut. Auch für Einsteiger finde ich das ganz gut, weil die wollen natürlich einen höchstmöglichen Würfel dafür kriegen, ne?
Ja, das ist auch noch was, worauf ich viel rumdenke, weil ich grundsätzlich die Idee zum Beispiel auch mag, dass es Regelwerke ja gibt, die eben sagen, hey, dann würfelst du mit einem anderen Würfel oder mehr Würfeln und so. Ist einfach was, das ich an sich für Einsteiger sehr smart finde.
Mhm.
Auch wenn der W100 so ein bisschen ungeschlagen ist für mich weiterhin. So um die Ecke sich das anfühlen mag, wenn man das erste Mal hört, weil man natürlich sofort so, wie sieht denn W100 aus so?
Ja.
In W100 ist halt einfach geil, weil Prozentzahlen sind halt tief in unseren Köpfen und das ist einfach smart, um Anfängerinnen das näher zu bringen.
So. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Absolut. Ist so.
Auch wenn der W20 der geilste Würfel ist, ne? Das ist so ein geiler Würfel, ey.
Steht außer Frage.
So ein geiler Würfel.
Steht außer Frage. Ist ein geiler Würfel. Ich finde aber, ich habe jetzt die Tage von einem Kollegen gesehen, der ist auf einen W4 getreten, der hatte aber noch Schuhe an.
Ei.
Gott sei Dank. Und der hatte diese Sharp-Würfel, also diese richtig
spitzkantigen. Das ist auch dieser Pyramidenwürfel, ne? Der sieht wie ein W3 aus, ne? Ist genau der gleiche Würfel, ja.
Genau, und der ist halt eben auf diesen Würfel aufgetreten und der ist im Schuh stecken geblieben, weil das diese richtig spitz- oder scharfkantig sind.
Ja,
ne?
Ja. Gott sei Dank. Eine gute hast du da vielleicht auch noch so, ich habe auch noch welche irgendwie aus Stein hier und so aus Naturstein. Und das ist natürlich schon so, eieieiei.
Ich habe einen aus Metall, einen W20, den darf ich nicht benutzen. Das wurde mir verboten von unserer Spielrunde.
Wieso, weil der so laut ist oder was?
Nee, weil ich dazu neige, Würfel zu werfen.
Ah.
Ich hab mal bei einem finalen Kampf, also von der ersten Kampagne, es war so, wir haben, glaube ich, 5 Stunden gespielt oder so und dann war es der finale Kampf und ich habe dann den einen wichtigen Wurf halt wirklich geschafft. Und ich war voller Emotionen. Es war so geil. Und dann habe ich die Würfel halt komplett durch den Raum geschmissen. Und irgendwann kam ich dann von der Comic-Con in Dortmund wieder und habe dann gesagt, hey, guck mal hier, ich habe einen neuen Würfel. Und dann, ja, zeig mal her. Und ich leg den so in die Hand und so, richtig schwer, ne? Und die haben dann wirklich gesagt, damit spielst du nicht, bitte.
Also Silikonwürfel vielleicht, die auch so ein bisschen hüpfen.
Ja, sehr schön. Hast du noch was auf dem Stapel, wo du sagst, das möchte ich unbedingt spielen?
Also ich glaube, das ist jetzt mehr so aus der Warte des kreativ Arbeitenden. Also ich hatte jetzt vor kurzem den Luxus, ich durfte jetzt ja, also How to be Hero kommt als Buch raus.
Cool.
Genau, das wird so eine Art Collector's Edition. Das ist sowohl das Regelwerk, das sind irgendwie insgesamt 160 Seiten oder so. Das Regelwerk sind davon so 20 bis 30, glaube ich. Ich glaube, 30 Seiten ungefähr sind das Regelwerk. Und der Rest sind so Tipps, Tricks, Anfangsabenteuer, Sachen, die ich so dazu hinzufügen durfte. So.
Mhm.
Und das ist natürlich auch mal so eine schöne Gelegenheit, sein Regelwerk sich nochmal anzugucken. Auch wenn man natürlich sagen muss, und das glaube ich super wichtig, das Regelwerk ist mittlerweile ja einfach in großen Teilen aus der Feder dieses Vereins. Ne? Ich habe den Grundstein mal gelegt, aber so viele der Ideen darin sind mittlerweile Gehirnschmalz von ganz vielen Leuten.
Ja.
Und damals, als wir das erste Mal Pen and Paper gezeigt haben, war es ja, glaube ich, so eine Vereinfachung des Hobbys. Das kann man vielleicht schon so sagen. So. Also, so wie wir Tiers gespielt haben, so spielte man meistens jetzt kein Pen and Paper. Ne? Da sind eine Menge sehr vereinfachte Sachen dabei. Dinge werden außer Acht gelassen, bewusst auch und so.
Ja, ja.
Weil ich habe mich damals halt hingesetzt und habe gesagt, hey, wie kann ich so ein bisschen das, was ich als damals Fernsehredakteur gelernt habe und als jemand, der aber Rollenspiele mag, zusammenbringen, um das Leuten näher zu bringen. Mhm. Und habe gedacht, hey, so Sachen wie Rucksackinhalte auswürfeln ist scheiße, das interessiert keinen Menschen und so. Und das ist jetzt immer gemein für Leute, die das geil finden, aber für die meisten ist das so nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Und relativ kurz danach kamen dann auch so Sachen wie Escape Rooms und Krimi-Dinner. Und ich glaube, den allermeisten, die dieses Hobby kennen, die können das nachvollziehen. Escape Rooms und Krimi-Dinner sind Pen and Paper. Das ist genau das Gleiche. Das ist komplett das Gleiche. Ja, also wenn du in ein Krimi-Dinner kommst oder in Pen and Paper, die das gleiche Setting spielen, wird es sehr schwer sein, auf den ersten Moment zu erkennen, was von beiden hier gerade passiert. Ja. So, ne, weil das ist das in noch weiter simpler gemacht. Und darum machen das auch so andere Leute. Ne? Ich glaube, viele Leute, so ging es mir, also ich war einmal bei einem Krimi-Dinner und dachte danach, ja, Pen and Paper ist geiler. So. Und ne, aber das ist ja so das Hobby tiefer. So.
Ja, genau.
Und im Moment denke ich viel rum auf sowas nochmal als so nächsten Schritt. Ne? Also einfach so als selbst kreativ Schaffender, was ist was, das meiner Meinung nach so ein bisschen verheiratet gehört mit Pen and Paper, um es noch einfacher zu machen, es mehr Leuten zugänglich zu machen oder auch einfach, um einen neuen Blickwinkel von Leuten drauf zu schaffen. Und das sind ganz viele Dinge, ne? So Sachen, dass ich mir Mordheim angucke. Ich spiele selber zum Beispiel Magic. Dann ist für mich natürlich auch immer interessant, sich das anzugucken. Warum wurde das mal geschrieben? Also für Leute, die es nicht wissen, Magic ist ursprünglich entstanden, weil der Schöpfer oder das Schöpferteam sich gesagt hat, wir hätten gerne ein Spiel, das wir auf Cons einfach so schnell mal spielen können. Dauert nicht so lange und jeder kann so ein Deck in der Tasche haben. So. Ja. Klar, Commander fühlt sich mittlerweile ein bisschen anders an, wenn man 2,5 Stunden da sitzt mit seinem 100-Karten-Deck für 400 bis 900 Euro. Mhm. Aber das war mal die Idee hinter Magic. So. Und das ist ja smart. Und ich finde, Pen and Paper hat auch das Potenzial zur Vereinfachung. Und das gibt's ja auch schon so ein bisschen, ne? So, in doof gesagt ist Munchkin ein Dungeon Crawler. So.
Ja, absolut.
Und auch wenn ich da keine Geschichte. Genau. Aber das ist ja auch smart. Und ich glaube, irgendwo dazwischen gibt's noch was zu entdecken. Und das sind Sachen, wo ich gerade viel so obskure Systeme und manchmal schreibe ich dann irgendwelche Gruppen hier vor Ort, also ich lebe ja im Ausland, schreibe dann irgendwelche Gruppen und sage, hey, gibt's irgendwen in Tokio, der das spielt so und Lust hätte, das mal mit mir zu spielen. Und so kam ich auch an diese Mordheim-Runde zum Beispiel, weil ich ja halt Leute gesucht habe und dann gefunden habe, die das spielen.
Ja, sehr cool.
Ja.
Dazu möchte ich auch noch ein bisschen was wissen, wenn du darüber reden möchtest. Wie gerne. Du lebst ja im Ausland, hast du gerade selber gesagt, genauer genommen ja in Japan. Ich glaube, das ist kein Geheimnis.
Nee.
Wie ist da so die Pen and Paper Rollenspielerkultur? Wie hast du das da erlebt?
Also, das muss wahrscheinlich so ein bisschen unterteilen in kann ich beurteilen und kann ich nicht beurteilen. Ich kann die japanische Bubble nicht gut beurteilen. Mein Japanisch ist nicht gut genug, also mein Englisch ist wirklich nicht schlecht. Aber trotzdem spiele ich lieber auf Deutsch weiterhin.
Ja.
Und mein Japanisch ist nicht so gut und wird, glaube ich, nie so gut sein, dass ich komfortabel in einem Fantasy-Rollenspiel an so einer Runde mitwirken könnte. Das bedeutet, dass ich auch in der Bubble nicht so extrem viel stattfinde. Es gibt aber D&D in Japan. Es gibt das ganz normal als Hobby. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie bei uns. Es ist halt aktiv, gibt Runden, die spielen das dann auch. Und das wird einen wahrscheinlich nicht besonders überraschen, wie es dann aussieht, weil es wahrscheinlich genauso aussieht, wie bei uns so eine Runde aussieht. Es gibt natürlich Dinge, die sind eher extreme Nische, also Sachen, die sind größer. Sci-Fi zum Beispiel ist ein Ticken größer, also was wie zum Beispiel Cyberpunk oder so ist ein Ticken größer, als man das vielleicht erwarten würde, in dem Verhältnis zu was wie einem Cthulhu, das in Japan eher unbekannt ist, aber auch nicht gar nicht existent. So, ne? Und DSA zum Beispiel gibt's auch, aber ist schon auch Nische, so. Und
ja, das glaub ich.
So ähnlich wie bei uns, glaube ich, so, wenn du jetzt in Europa bist, wirst du DSA schon noch finden. In USA wird es schon seltener. Und wenn du zum Beispiel nach Südamerika kommst, dann ist DSA, haben Leute mal gehört. So, ne? Aber ja. Und ich glaube, so ist es. Da gibt es eine internationale Bubble, die ist sehr D&D-lastig. Das liegt aber einfach auch daran, dass es ja immer in den meisten Ländern gibt so dominante Gruppen von Ausländern. Und in Japan gibt's einfach sehr viele Amerikanerinnen und Amerikaner. einfach weil die Armeebasen hier weiterhin sind und so. Ja. Und dadurch ist es halt so, und dann gibt es viele Australierinnen und Australier, die spielen natürlich vornehmlich ein System, das muttersprachlich geprägt ist, nämlich D&D. Das ist aus den USA und dementsprechend groß ist auch deren Marktfokus auf diese Märkte. Jeder, der viel D&D spielt, wird das auch so. Ich finde, das merkt man auch immer so ein bisschen. Wo sieht eine Marke ihr Zuhause? So, irgendwie, wo erscheinen Dinge zuerst? Auf welchen Cons sind die aktiv und so? Und ich finde, das ist D&D ist schon immer noch so ein Ding. Auch wenn das jetzt, ne, die machen schon auch Sachen in Europa und Co. mittlerweile. Aber ja, es gibt eine Szene, die ist aber so ein bisschen unterteilt, glaube ich, in die klassisch japanischsprachige Szene und dann eben die englischsprachige Szene.
Mhm. Ja, cool. Ja, danke für den kurzen Einblick.
Ja, du.
Ich hab mir das aber tatsächlich schon so ein bisschen gedacht, dass da D&D sehr groß ist. Es ist nun mal Mainstream. Ne?
Genau. Und das ist in Japan jetzt auch nicht anders. Es gibt japanische Systeme. Mhm. Da wüsste ich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so richtig eins auf Anhieb. Es gibt eins, das weiß ich aber auch nicht mehr, wie das heißt. Es gab mal so ein Final Fantasy System, so ein Fanbrew und so. Es gab mal so ein Monster Hunter System. Also das ist hier genauso über uns relativ verbreitet, dass Leute sagen, wir spielen ein anderes Setting. Was ist denn zum Beispiel? Vampire vielleicht? Vampire hat auch mal als Pen and Paper gestartet, glaube ich. Ich glaube, Vampire the Masquerade und so, das war der erste Pen and Paper und so. Und dann, aber ja, ich weiß gar nicht, was denn. Also ich habe Freunde, die haben auch mal ein Assassin's Creed-Setting gespielt und so. Und so ähnlich ist es, glaube ich, hier, dass man dann ein Regelwerk nimmt und das also quasi umbaut. Mhm. Ja.
Ich weiß, ich kenne ein System, das soll auf die japanische Kultur basieren. Ob das jetzt aus Japan kommt, weiß ich nicht. The Legend of the Ten Rings.
Ah, sagt mir nix.
Und das kann ich mir aber mal angucken. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ich habe mich selber noch nicht dazu getraut, aber ich habe einem Spieler bei uns am Tisch gesagt, er soll sich das mal angucken, weil er auch im Englisch sehr gut versiert ist. Und ja, auch die japanische Kultur so unglaublich mag, weil er auch Aikido macht und so. Und genau.
Kann sein. Also wie gesagt, sagt mir gar nichts. Muss ich mir nachher mal in Ruhe angucken.
Ja, mach das. Sehr schön. Sehr schön, dass ich auch dir noch was zeigen kann.
Ja, also ich glaube, Leute denken auch immer, der Großteil der Bubble um Pen and Paper weiß deutlich mehr über Pen and Paper als ich. Ne? Ich bin im Endeffekt zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal vor einer Kamera ein System leiten durfte, eine Runde leiten durfte, war ich Hobbyist, ne, so wie jeder andere auch so. Also ich habe das nicht so gemacht, wie ich glaube, das am besten ist, sondern wie ich dachte, ja, so passt das schon.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch weiterhin super wichtig, dass ich einen persönlichen Stil habe, so wie jeder andere auch. Mhm. Und irgendwann haben wir mal so eine Show gehabt bei Rocket Beans, da habe ich mich mit Florentin und Steffen, für Leute, die beiden nicht kennen, die sind auch zwei Leute, die eben vor der Kamera Pen-and-Paper-Runden leiten, bei Rocket Beans, aber auch darüber hinaus. Und da haben wir uns in so einer Runde unterhalten über, was prägt uns so, was macht uns so aus. Und da haben die beiden was gesagt, über das ich ganz oft nachdenke, nämlich, dass sie so ein bisschen von mir leider das Erbe mitbekommen haben, dass Leute glauben, Pen-and-Paper wäre lustig. So.
Boah, ja.
Und es gibt ja Runden, finden das gut. Ich zum Beispiel. Ich finde lustige Pen-and-Paper richtig cool. Ja. Und es gibt Runden, die finden das nicht gut. Und das ist ja auch legitim, zu sagen, nee, ich würde lieber ganz ernst ein Horrorabenteuer spielen oder ein ganz episches Abenteuer, in dem wir jetzt eher seltener lachen oder in dem und mein Charakter eher einen Witz erzählt. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die meisten mittlerweile zum Glück erkannt haben, dass am Endeffekt ist es nur wichtig, dass dein Stil durchkommt und dass eure Runde so funktioniert, wie ihr alle spielen wollt und wie es euch Spaß macht. Und die Erwartungshaltung muss man halt abgleichen. Ne? Und wenn man sich jetzt natürlich hinsetzt und glaubt, meine Runde fühlt sich genauso an wie das, was ich bei irgendwie den Jungs von Rocket Beans und Hauke da sehe, dann wird man vielleicht auch enttäuscht sein, wenn man mit einer Spielleitung konfrontiert ist, die was anderes machen möchte. Umgekehrt kann es aber auch so sein, dass eine Spielleitung natürlich kommt und sagt, hey, ich habe hier eine Erwartungshaltung und habe hier nur Spielende am Tisch, die was ganz anderes möchten.
Ja. Ja. Also ich muss ja sagen, gerade diese Moulton-Männer-Abenteuer, wir haben die immer geguckt, also gerade wenn wir haben es nachgeguckt und jedes Mal, wenn ihr dann live wart, haben wir es auch mit der Gruppe zusammengeguckt, so, das war ganz cool und hat aber auch tatsächlich den Hintergrund, ich habe mir damals, also so vor rund 9,5 Jahren, da fiel die DSA-Runde aus und ich habe gesagt, komm, weißt du was, ich habe eine Woche Zeit, ich überlege mir was. So, und dann war ich Spielleiter. Und ich habe mir tatsächlich akribisch, weil es gab diese Abenteuer von Moulton Manor ja noch nicht zu kaufen oder zum Download, habe ich mir akribisch abgeschrieben.
Ah, geil.
Und das Schöne war halt eben, keiner kannte diese Abenteuer. Und ich habe dann die Charaktere mir aus dem Internet gesaugt und habe die dann einfach hingelegt, so, hier, spielt die mal. Und das hat so super gut funktioniert. Es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Cool. Und auch da haben wir sehr viel gelacht, ne? Weil auch dieses Kammerspiel und diese Figuren einfach auch dazu dienen, um zu lachen. Ne?
Ja, ist ja, ja. So. Ja, voll. Also ich glaube, für mich war bei Morton Manor, also das muss man auch dazu sagen, ich glaube, es gibt viele Leute, die glauben, Morton Manor war ja so der Anfang, ne, weil das halt so das Größte war, das war für das Format so ein Durchbruch, weil es zum ersten Mal auf den Punkt kam, wo es, glaube ich, massentauglich wurde, ne, weil man Leuten das zeigen kann, also für Leute, die jetzt hier zuhören, das noch nie gesehen haben, gebt dem mal eine Chance, schaut euch mal diese erste Sendung an, das ist schon lustig und unterhaltsam.
Ich werde es mal verlinken.
Genau, das ist schon einfach unterhaltsam, das kann man irgendwie cooler oder weniger cool finden, aber so ganz kacke ist es halt einfach nicht. Ja. So, und ich auch so, mein, irgendwie der Witz, den ich immer mache, ist immer, wenn wir so Führungen bei Rocket Beans hatten, war es grundsätzlich wirklich so, ein Paar kommt rein und dann ist entweder er oder sie, ich bin ein Riesenfan und die andere Partei, ich habe nur Morton Manor gesehen. Und das, also, weil das ist immer so das, was man seiner Partnerin, seinem Partner zeigt, die nicht Rocket Beans gucken, weil das kann man schon gucken. So.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch super interessant eben ist, weil für mich war das halt, das waren ja die Learnings aus Jahren davor schon Pen and Paper on Camera. Und dann kam für mich so ein Durchbruch, glaube ich, als mir klar wurde, dass es halt funktioniert, wenn, also davor habe ich immer versucht, auch Dinge so neu zu erfinden und habe immer so ein bisschen, wie man halt so ist, ne, gedacht, ja, wenn das jetzt zu Klischee ist, dann glauben Leute irgendwie, ich kann mir nichts Originelles ausdenken. Und für mich war sehr befreiend mit Morton Manor, dass ich gesagt habe, das muss auch überhaupt nicht neu sein. Zu einer guten Welt gehört ein ganz großer Teil auch, da sind auch Dinge drin, die ich erwarte. So, ne, bei Fantasy, Zwerge sind klein und trinken gerne Bier und Elfen sind so ein bisschen weltfremd und können alles. Und das sind alles so Dinge, die sind aus gutem Grund so erprobt, weil die gut funktionieren. Und man kann die umdenken und neu kombinieren und man darf die auch mal über den Haufen werfen, aber man soll sich immer überlegen, warum.
Genau.
Und Morton Manor hat halt so einen ganz, ganz großen Anteil, das erwarte ich von so einem viktorianischen London-Setting, aber auch viel so diese ganzen geilen, wie hieß er denn noch, dieser deutsche irgendwie Gruselfilmmacher. Fällt mir gleich wieder ein sonst, aber und da gab's halt ganz viele von so Filme, die immer so einen Schwarz-Weiß-Charme hatten und so und Klaus Kinski läuft dann rum und macht irgendwie Gesichter und das hilft natürlich schon auch einfach super, super doll, weil man irgendwie, ja, so eine Emotion hat, die schon mal da ist und die Welt dadurch sich selber zwar ernst nimmt, aber man sie nicht so ernst nehmen kann. Und darum funktionieren Welten meiner Meinung nach sind lustig, weil die Welt selber sich ernst nimmt innerhalb der Welt, aber von außen ist es halt so absurd, so over the top oder so Klischee, dass man darüber nur lachen kann. So.
Ja. Ja, wirklich, also wirklich fantastisch. Wir haben den zweiten Teil dann auch irgendwann nachgeholt und auch gespielt und ab dem dritten Teil konnten wir dann tatsächlich auch live zu gucken.
Ah, cool.
Ja.
Ja, es war auch am Anfang, zu der Zeit war meine Vorbereitung auch noch sehr akribisch. Also ich habe am Anfang schon noch sehr klassisch so, bei Morton Manor war das erste Mal, dass ich anders geschrieben habe. Davor habe ich wirklich immer noch sehr stark so, wenn das passiert, dann das, dann könnte das passieren. Und habe so ein richtiges Skript geschrieben. Ja. Mittlerweile, und ich glaube, manchmal schockiert das Leute fast, ist wirklich so. Also die meisten Abenteuer, die ich mitarbeiter leite, wenn da über 2 DIN A4 Seiten Skript sind, ist das viel. So mit Ausnahme von Formaten, wo jetzt ein Auftraggeber da ist und die wollen dann unbedingt, dass da 40 Seiten liegen. So.
Ja, gut, okay. Ich habe tatsächlich in dem ersten Morton Manor Teil, den ich wie gesagt ja abgeschrieben hatte, es gab ja eine Bibliothek. Und die sind da rein, haben auch diesen Zeitungsartikel gefunden und so weiter und so fort. Und ich sag, gut, ich muss mal eben schnell Wasser lassen, ich komme sofort wieder. So, und das ist der größte Fehler. Lasst eure Spieler nicht alleine am Tisch. Die Pläne, die machen Pläne, die, da musst du dann drauf reagieren.
So. Ja, ja, ja.
Und es war so, ich habe meine Spieler alleine gelassen und die haben dann gesagt so, ich kam dann wieder, ja, wir möchten jetzt ein Hexenbrett suchen und mit diesem Witcher-Brett halt eben interagieren. Okay, jetzt muss ich improvisieren.
Eigentlich ganz geil. Ich hätte sofort gedacht, geil, sofort, der kleine Junge redet gerne mit Ihnen.
So, die Idee war super und deswegen habe ich auch gesagt, okay, wir machen das. Lass mich kurz überlegen. Die haben mir dann auch die Zeit eben gelassen. Und ja, dann haben wir mit diesem Breacher-Brett, haben die dann den kleinen Jungen halt eben gefragt und so. Und das war schon sehr cool.
Ja, ja, voll. Also ja. Das ist auch, glaube ich, für mich bei dem Live-Format immer das Schwierigste. In privaten Runden erlaube ich alles und lass dich alles machen, was du willst. Kann halt sein, dass du mit den Konsequenzen davon leben musst.
Genau.
On Cam, also vor der Kamera muss ich natürlich hin und wieder auch mal darauf hinweisen, dass das eine richtige Scheißidee ist, die nur Zeit verschwendet.
Ja,
so.
Ja, ja, klar.
Weil wir haben natürlich einen Sendeplan und früher war es ja auch noch, bei Tiers war es ja wirklich noch so, da hatten wir noch feste Pausen, wann eine Werbepause kommen muss, in denen musste die Umfrage sein, also musste ich immer alle 30 Minuten den Plot bis dahin geführt haben.
Krass. So. Boah, das ist heftig.
Ja, das war noch hart, so.
Das glaube ich, sofort.
Aber war für mich eine gute Schule, weil darum ist es mittlerweile so, dass ich am liebsten improvisiere. Und wenn man Lust hat, kann man sich mal so Nachtmeere angucken. Das ist eine Show, die wir gemacht haben vor Live-Publikum. Mhm. Da würde ich sagen, ist 90% dessen, was man da sieht, ist improvisiert. Also da steht wirklich auf meinem Zettel nur noch, und da gibt es einen Raum oder das ist ein Krankenhaus, hier ist ein Grundriss, das war's. Sonst ist da nichts. So.
Ja. So ist eins meiner Abenteuer tatsächlich entstanden, ein Museumsraub. Ich habe sollten ein Museum ausrauben, ein Artefakt klauen und alles, was da jetzt passiert, passiert.
Ja.
So, das war.
Aber ich finde das auch persönlich immer stark. So. Und selbst wenn ich so Sachen wie jetzt, wir durften mit dem SWR im vergangenen Jahr Fehler im System heißt das. Das ist so ein mit so einer Videoleinwand und so. Ich glaube auch interessant, wenn man das Hobby mag und wenn man nur mal in das YouTube-Video reinschaut und sich mal so das Making-of anguckt, weil das ist schon cool zu sehen, wie weit das Hobby mittlerweile so sein kann. Ne? Das ist so eine interaktive Videoleinwand, die mit verschiedenen Kameras und 3D-Winkels, das sieht schon geil aus. So. Und der Zeitpunkt, wo man sowas zu Hause haben kann, Traum. So. Mhm. Aber es ist auch super interessant eben, weil da ist es auch so, dass trotzdem mein Skript, das war, sag ich ja, da mussten wir eine Abgabe, das waren irgendwie 40 bis 70 Seiten Skript oder so. Trotzdem waren in diesem Skript Punkte, wo einfach stand, ja, und dann passiert was auch immer. Und dann geht's hier weiter. So. Das ist so geil. Weil jetzt sage ich, will auch nicht nur Sachen schreiben, wo dann, ja, und dann müssen sie den Schalter finden und der Schalter ist unterm Fuß vom Dino. Und wenn sie den nicht finden, dann geht's nicht. Wenn sie sagen, ich gehe nochmal zurück zur Kasse und will eine Durchsage machen, sag ich, ja, alles klar, viel Spaß bei deiner Durchsage. So.
Ja, absolut. Sehr schön. Hauke, ich habe eine letzte Frage und das ist, glaube ich, mit da, wo die meisten sagen, boah, jetzt muss ich überlegen. Was ziehst du aus dem Rollenspiel? So ganz für dich, wenn du jetzt mal unabhängig deiner Arbeit und so weiter und so fort, was ziehst du für dich aus dem Rollenspiel?
Also, es ist, glaube ich, so ein bisschen vermischt, was ich privat und beruflich daraus ziehe. Für mich wurde ganz doll klar mit Rollenspiel. Ich glaube, für mich war interessant und ich kann das nicht so ganz trennen, weil ich vom Fernsehen, da kriegt man ganz oft so Leitsätze mit. Leute können nur 30 Sekunden zuhören, danach muss wieder was Interessantes, dann kann wieder 30 Sekunden reden und so, halte ich alles für Schwachsinn und so.
Ja, ja.
Aber das sind so Leitsätze und für mich war interessant, dass ich vom Rollenspiel gelernt habe, dass meiner Meinung nach absolut ausnahmslos jeder Geschichten erzählen kann. Jeder, der eine Geschichte erlebt, denkt im Kopf weiter, wie es sein könnte, hat eine Erwartungshaltung und eine Erwartungshaltung ist kreativ. Also, wenn ich glaube, als nächstes passiert irgendwas und dann bin ich überrascht, dann hatte ich eine Erwartung, dann habe ich mir selber eine Geschichte zurechtgelegt und diese Geschichte ist so dann vielleicht eingetreten oder nicht. Und kaum ein Hobby schafft es so krass, diese Kreativität so gebündelt, aber zu einem Ding zu vereinnahmen und vor allem Leuten, die nicht so gut darin sind, das in Worte, in Buchstaben oder in Bilder zu fassen, denen zu erlauben, eben doch kreativ daran mitzuwirken. Das Hobby in sich ist einfach so kreativ. Und mir hat das super stark geholfen, das noch stärker zu erkennen. Also das auch besser irgendwie, ja, respektieren ist nicht das richtige Wort, aber so das vielleicht noch mehr wertzuschätzen, dass wann immer man irgendwas macht und Leuten das zeigt und das hat einen narrativen Kern, arbeiten die Leute daran mit. Egal, ob ich das gerade merke oder nicht. Wenn jemand eine Game of Thrones Staffel schreibt und dann sind Leute vom Ende enttäuscht, dann bedeutet das, dass sie selber eine kreative Leistung erbracht haben, weil sie sich was anderes vorgestellt haben. Und wenn es nur eine Emotion war, die sie erwartet hatten, so. Und ob die jetzt groß oder klein, das spielt erstmal keine Rolle. Und mir hat das super stark geholfen und gibt mir ganz viel, dass wenn ich an so Runden mitwirke, ich halt so anerkenne, krass, wie viele Menschen hier gerade kreativ gemeinsam sind. Und das Produkt, das dabei rauskommt, ist was, das so unter keinen anderen Umständen hätte zustande kommen können. Und ich glaube, es gibt kaum was, das belohnender ist, als mit seiner eigenen Kreativität andere kreative Menschen zu inspirieren. Und kein anderes Hobby gibt mir, glaube ich, so sehr dieses so gute Gefühl, ich darf anderen helfen, ihre Kreativität auszuleben. Und das mag ich richtig, richtig gerne am Pen & Paper.
Das ist wirklich, du triffst es auf den Punkt. Kann ich, cool. Das brauche ich nichts mehr zu sagen. Das hat, das, ich glaube, das kommt bei jedem an, auf jeden Fall.
Cool. Ja, also das ist für mich, glaube ich, so der Hauptpunkt. Ich mag so, auf Englisch sagt man, kann man auf Deutsch auch kollaborative Dinge. Ja. Und ich glaube, kaum was ist da so stark. Weil man nicht gegeneinander spielt, aber auch nicht miteinander, sondern irgendwie so manchmal das umeinander herum, und finde ich total schön. Und ich glaube, ich ganz selten als jemand, der so doll so kooperative Dinge mag, ist das so das perfekte Hobby, weil das mir all das gibt und auch mich mit Leuten spielen lassen kann, die einen ganz anderen Anspruch haben, und trotzdem können wir irgendwie zusammenkommen und so.
Ja, sehr schön. Okay, Hauke, wir sind am Ende tatsächlich angekommen.
Ach so.
Ja, die Stunde, wenn man sich so nett unterhält. Ja, wirklich. Es ist teilweise wirklich so. Ich habe vor ein paar Wochen eine Aufnahme gehabt, da waren wir fast bei 1,5 Stunden und es war so weg.
Na, ja, aber ist ja auch also es geht mir auch immer so, wenn man sich so nett unterhält, aber es ist auch immer gut. Stunde ist immer gut. Stunde, 1,5 ist gut für einen griffigen Podcast.
Ja, nee, ich hab jetzt auch noch Termine und du ja wahrscheinlich auch, also auf jeden Fall. Deswegen, ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann nochmal wieder hören. Das würde mich riesig freuen.
Ja, gerne.
Und vielleicht zu einem speziellen Thema. Und weil ich diese Reise von diesem Podcast hat hier noch kein Ende, auch wenn ich gesagt habe, wenn Hauke hier ist, ist es die letzte Folge. Das passiert nicht. Weil dann habe ich habe so gesagt, dann habe ich alles erreicht.
Ich habe es jetzt einfach noch höher. Irgendwie jetzt, so, keine Ahnung, den jetzt, ursprünglichen Autoren von D&D oder so.
Dafür reicht mein Englisch, glaube ich, nicht.
Ach du, der soll kein bisschen Deutsch lernen.
Okay, vielen Dank, dass du da warst.
Und ja, danke dir.
Ich, wie gesagt, einer meiner größten Fan-Momente.
Ja, aber ebenso.
Oh Gott. Ey, alles cool. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.